Ich sage es nämlich nicht nur hier bei Ihnen im Podcast, sondern auch in jeder Runde mit den Genossenschaften. Kommt gerne her und zeigt uns den Business Case, wenn er nicht aufgeht. Bisher ist nämlich noch keiner mit einer Excel-Tabelle bei mir hier angekommen und hat gesagt, Herr Dressel, das geht nicht. Das ist nämlich das Thema Faktencheck und den biete ich jetzt gerne an und mal gucken, wie viele davon Gebrauch machen.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Wer ist ein echtes Hamburger Gewächs, verwurzelt im Norden der Stadt und seit Jahren eine feste Größe in der Hamburger Landespolitik? Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Nach dem Jurastudium und Promotion an der Universität Hamburg war er viele Jahre parlamentarisch aktiv, unter anderem als Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Seit 2018 verantwortet er als Finanzsenator einen der wichtigsten Ressorts der Stadt. Mitten in Zeiten multipler Krisen, Corona, Energiekrise, Inflation und nicht zuletzt der Druck auf dem Wohnungsmarkt. Als Senator ist er nicht nur für die Finanzen zuständig, sondern auch für die Liegenschaftspolitik, also für die Frage, wie Hamburg mit seinen Flächen umgeht. Und genau darum soll es heute gehen. Wie viel Neubau verträgt die Stadt? Wie kann klimafestes Bauen gelingen? Und wer bekommt eigentlich noch Grund und Boden in Hamburg? Wir freuen uns auf ein Gespräch über Visionen, Zielkonflikte und darüber, wie die Stadt von morgen finanziert und gebaut werden kann. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Dressel.
Ja, vielen Dank. Moin in die Runde.
Ja, bevor wir thematisch einsteigen, noch etwas Persönliches. Was war der Moment, an dem Sie zum ersten Mal dachten, ich will Politik machen?
Ehrlicherweise bin ich in meiner Schulzeit im Gemeinschaftskundeunterricht in der Oberstufe ein bisschen politisiert worden und bin dann auch bei den Jusos eingestiegen. Habe dann Juso-Politik gemacht, war dann irgendwann Bezirksabgeordneter, Deputierter und irgendwann Bürgerschaftsabgeordneter. Insofern kenne ich die Politik durchaus aus ganz verschiedenen Perspektiven und das hilft natürlich an ganz vielen Stellen.
Also schon sehr lange damit beschäftigt,
genau,
mit diesem Thema?
Genau, im Prinzip schon seit 1993.
Wow. Genau, ich hatte es vorhin angedeutet, Ihre Finanzbehörde ist für viele Themen verantwortlich. Bitte schildern Sie doch mal unseren Zuhörenden kurz, was alles zu Ihrem Aufgabenbereich gehört.
Ja, es gibt ja mal diesen schönen Satz, ohne Moos nichts los. Das ist natürlich ein Teil der Themen. Also das heißt, den Haushalt aufzustellen, zu managen, zu verwalten, zu gucken, dass die Behörden sich an ihre Budgets halten, wenn mehr Bedarfe sind, damit umzugehen. Das ist aber in der Tat nur ein Teil. Wir haben dann ganz wesentliches Asset, Sie haben es angesprochen, die Grundstücke der Stadt, kommen wir ja auch noch ein bisschen zu. Wir haben mittlerweile fast die Hälfte der Fläche der Stadt gehört wieder der Stadt, weil wir eben auch aktiv zugekauft haben. Das managt ganz zentral unser Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, der auch zu unserem Ressort dazu gehört. Das heißt also, wir haben das Asset Geld, wir haben das Asset der Grundstücke und wir haben ganz wichtig für die Zukunftsgestaltung die Beteiligung der Stadt, weil wir, und die IBA ist eine ganz wunderbare Beteiligung im Bereich der Stadtentwicklung, aber wir haben da eben auch andere, wir haben die Sprinkenhof, Schulbau Hamburg, Gebäudemanagement Hamburg, die HCH, also das heißt ehrlicherweise etwa die Hälfte der Staatstätigkeit macht Hamburg über öffentliche Unternehmen und dadurch können wir auch unsere Handlungsmöglichkeiten deutlich erweitern, auch das in der Oberaufsicht sozusagen macht die Finanzbehörde, unsere Beteiligungsholding HGV. Dann natürlich die Steuer. Das ist jetzt nicht immer ganz politisch, soll es auch nicht sein, aber ist natürlich ganz wichtig, weil irgendwo muss ja das Geld reinkommen, was wir auch alle miteinander ausgeben wollen. Dann ein wichtiges Thema jetzt neu wieder dazugekommen, die Bezirke. Und das ist natürlich ganz gut, dass wir diese Schnittstelle Finanzen und Bezirke dann auch an dieser Stelle haben. Das macht an vielen Stellen manches leichter.
Ja, das ist ein Riesenaufgabenportfolio, was Sie da vor sich haben. Und wie fühlt es sich an, über die Finanzen einer ganzen Stadt entscheiden zu können? Können Sie nachts noch gut schlafen?
Ja,
freuen Sie sich, so viel Macht zu haben?
Nee, also dass dieses Thema Macht ist, also es gibt manche, die da ein erotisches Verhältnis zu Macht haben. Für mich ist Macht immer umzu. Also ich will in der Sache etwas bewegen, etwas gestalten, bin verliebt ins Gelingen. Und habe auch kein erotisches Verhältnis zu Zahlen, was ja manchen Finanzern immer nachgesagt wird. Das ist für mich alles Mittel zum Zweck und das Mittel zum Zweck dieser Stadt, was zurückzugeben, diese Stadt mit zu gestalten. Ich habe jetzt gerade mein 25-jähriges Dienstjubiläum gehabt, nicht als Senator, sondern aber insgesamt als öffentlich Bediensteter erst an der Uni, dann als Referendar, dann war ich auch insofern durchaus dem ganzen Bereich Stadtentwicklung sehr vertraut. Meine erste Planstelle war in der Stadtentwicklungsbehörde im Amt für Wohnen bei Matthias Kock als Abteilungsleiter. Und da habe ich auch meine erste Führungsaufgabe als Referatsleiter gehabt. Insofern bin ich diesen ganzen Themen aus dem Bereich Stadtentwicklung auch eng vertraut und freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich dann auch aus der Liegenschafts- oder Finanzperspektive damit zu tun habe.
Da war ich übrigens auch bei Matthias Kock in der...
Also, da sind wir alle durch eine gute Schule gegangen, würde ich sagen.
Das stimmt. Und wir treffen uns auch immer wieder in der Stadt.
Ja, absolut.
Ne?
Also Matthias Kock, glaube ich, hat als Wohnungsbaubeauftragter ganz viel beigetragen dazu, dass wir unser Bündnisziel im Bündnis für das Wohnen auch vorangebracht haben.
Genau, Sie haben das vorhin schon erwähnt. Also ich habe mir im Internet mal das Organigramm der Beteiligung der Finanzbehörde angesehen. Das ist ja ein Wahnsinn, was Sie an unterschiedlichen Beteiligungen haben, über die Sie auch Stadt steuern und Stadt gestalten. Wir sprechen ja heute über den Zusammenhang Finanzierung von Stadtentwicklung. Und Sie haben das vorhin gesagt, die Behörden haben Budgets und sie achten darauf, dass sie die Budgets einhalten. Die Stadtentwicklungsbehörde hat auch ein Budget. Und nach welchen konkreten Kriterien verteilen Sie im Kontext der Stadtentwicklung das Budget? Ist es einfach eine Anmeldung und Sie sagen ja, wird
das
gemacht?
Das würde sich meine geschätzte Kollegin Pein, glaube ich, wünschen, dass sie das anmeldet und ich einfach nur ja sage. Dann, aber wenn wir das immer so machen würden, dann wäre Hamburg wirklich pleite.
Nur bei ihr oder bei allen?
Ehrlicherweise bei allen, aber es machen alle so, deswegen gehört das auch zum Geschäft dazu. Und das ist ja auch, glaube ich, dann nachher die Kunst von Politik zu priorisieren. Und zu priorisieren gehört ja auch immer depriorisieren. Dass man, das kann nicht alles gleich wichtig sein und gleich schnell realisiert werden. In der Praxis ist es ja auch meistens nicht so, sondern ganz viele Sachen sind nie eigentlich daran gescheitert, dass man nicht genug Geld hatte. Sondern dann war die Planung real noch nicht so weit oder es fehlte noch an dem und dem und dem. Das sehen wir ja auch daran, dass wir durchaus immer signifikant auch im Bereich der BSW ja Reste übertragen, die nicht ausgegeben wurden aufs nächste Jahr. Das heißt, da verstehe ich auch immer, haben ist besser als brauchen, vor allem dann, wenn es um Budgets und so weiter geht. Aber das sozusagen auszusteuern, was ist jetzt sozusagen konkret so, im Haushälterdeutsch sagen wir veranschlagungsreif, also dass es so reif ist, dass es auch direkt abfließt, das rauszukitzeln und damit eben optimal auszusteuern, dass wir dann mit dem knappen Geld auch auskommen. Denn trotz jetzt der neuen finanziellen Möglichkeiten auf Bundesebene ist das Geld natürlich trotzdem knapp.
Glaube ich Ihnen. Hamburg ist eine wachsende Stadt und hat als Stadtstaat besondere Herausforderungen, nämlich die wachsende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zum Beispiel. Zusammengefasst heißt das, die Flächen werden immer knapper. In der Stadt zu wohnen wird jedoch immer beliebter. Welche Haltung hat ein Finanzsenator zu diesem Flächenkonflikt? Wofür wollen wir unsere Flächen und Grundstücke hergeben? Die günstigste Nutzung oder eine Nutzung, die auch Geld einbringt?
Ja, wir haben da ja auch gemeinsam, glaube ich, wichtige Weichenstellungen vorgenommen und die müssen jetzt sozusagen auch umgesetzt werden, täglich gelebt werden. Also dass wir sagen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, einmal eine. Dann natürlich in der Frage von der Grundstücksvergabe jetzt Vorrang fürs Erbbaurecht, Punkt zwei. Aber auch das Thema, dass die Zeiten, wo wir Grundstücke im Höchstgebotsverfahren vergeben haben, die sind natürlich absolut vorbei. Es sind Konzeptausschreibungen, wo eben das beste Konzept, auch was der Stadt nützt und die städtischen Ziele erfüllt, auch dann den Vorrang genießt. Also das ist ein bisschen die Prämisse. Ich glaube, dass wir in der Frage der Innenentwicklung noch ganz viele Chancen haben. Aber wir müssen jetzt auch da gucken. Und ich habe jetzt auch heute schon wieder mit Projektentwicklern geredet, denen ich dann auch gesagt habe, so, guckt mal, was ihr auch an Transformationen im Bestand organisieren könnt, wo natürlich immer das Thema ist, dass das manchmal eben, nicht nur manchmal, sondern leider meistens, das Bauen auf der grünen Wiese immer noch billiger ist als die Transformation des Bestandes. Und dafür jetzt, und das ist ja dann auch die Kunst, einerseits aus der Planungsperspektive, IBA und BSW, aber eben auch aus der Finanzperspektive, mitzuhelfen, dafür zu sorgen, dass eine Bestandstransformation wirtschaftlich genauso tragfähig ist und da sein muss wie der Neubau. Das wäre ja auch, Stichwort Klimabilanz, graue Energie, für uns ein großer Gewinn. Aber wenn dann alle mir sagen, naja, der Neubauadresse, also Abrissneubau ist billiger, als wenn ich irgendwie ein 70er-Jahre-Gebäude irgendwie zum Beispiel ein Azubi-Wohnheim umbaue. So, und daran zu arbeiten, ist, glaube ich, wichtig. Und das würde uns auch helfen, eben mit den knappen Flächen auch auszukommen, dass wir sozusagen die untergenutzten und fehlgenutzten Flächen, ich meine, wenn wir alle, jeder, der durch eine Ausfallstraße fährt in Hamburg, sieht es ja links und rechts. Also ein Dorn im Auge sind jetzt dieser Flächenfraß von Gebrauchtwagenhändlern. Da steht dann irgendein Verkaufscontainer und 150 PKW rum, wo man sagt, da könnte jetzt eigentlich auch ein wunderbares Mehrfamilienhaus stehen mit 5 Geschossen. Da wäre die Stadtrendite vermutlich höher.
Ja, das Thema ist ja auch schon adressiert. Das hat der Oberbaudirektor aufgegriffen, das Thema der Magistralen und die untergenutzten Flächen an den Magistralen. Wir verfolgen ja in der Stadt diese 2 Strategien. Sie haben das angesprochen, Stadt in der Stadt. Also dieses kümmern, was können wir verdichten, wo können wir nachverdichten, neu bauen, umorganisieren. Wir machen aber auch Stadt an neuen Orten, Oberbewerder zum Beispiel. Aber wenn man jetzt mal längerfristig schaut, Hamburg als Stadtstaat, ist das irgendwann auch mal zu Ende, diese beiden Strategien? Oder denken Sie immer nur in den Grenzen des Stadtstaats und gucken nicht mal drüber hinaus in diesen schönen Speckgürtel, den wir erfahren? Oder haben Sie irgendwie nur die Steuergelder vor Augen, weil die ja besser hier aufgehoben sind?
Die sind in jedem Fall immer besser hier aufgehoben. Stimmt. Bei jeder Ansiedlung freue ich mich, wenn dann nicht nur das Unternehmen hierher zieht, sondern auch am besten die Mitarbeiter gleich mit, weil ja wir haben ja so eine Einwohnerveredelung im Länderfinanzausgleich. Das heißt, jeder Einwohner hier bewirkt 135%. Also insofern ist das auch wirtschaftlich hier für die Stadt absolut lukrativ. Ja, aber Spaß beiseite, da müssen wir natürlich was für tun. Ich glaube, im Gewerbebereich, und das finde ich für mich so ein positives Beispiel, das interkommunale Gewerbegebiet, was wir in Rahlstedt haben, mit Stapelfeld zusammen. Also dass wir wirklich gucken, dass wir an den Landesgrenzen nochmal Potenziale heben, wo man vielleicht einerseits U- und S-Bahn-Anschluss gemeinsam nutzt, Nahversorgungskapazitäten gemeinsam nutzt und dann findet ein Teil der Nachverdichtung auf Hamburger Boden statt, ein Teil sozusagen auf Nachbarboden. Ja, ansonsten bin ich natürlich ein großer Fan vom Stadtstaat. Wir sind hier als Stadtstaat auch ein bisschen Frontrunner bei ganz vielen politischen Themen, wo wir aus der Perspektive Land und Kommune Sachen mal durchexperimentieren können, wo Flächenländer viel mehr Jahre brauchen und viel mehr Abstimmungsprozesse mit Kreisen und Kommunen. Deswegen diesen Stadtstaat-Status sollten wir niemals aufgeben, sondern das Beste draus machen und am Rand ein bisschen gucken, dass wir diese Kirchturmsmentalität, die manchmal wir am Rand auch haben und die Nachbarn auch am Rand haben. Und für die Bürger ist es ja, da ist ja kein Schlagbaum mehr in Neu-Wulmsdorf oder so, sondern die Bürger erleben es als einen Lebensraum. Und das, ich wohne ja nun selber auch am Stadtrand in Volksdorf und kann quasi nach Ahrensburg gucken. Da glaube ich in diesen Randbereichen, dass das praktische Miteinander nochmal planerisch, konzeptionell erlebbarer zu machen, da glaube ich, haben wir noch eine Menge Chancen.
Aber Sie schauen auf jeden Fall auf dieses Thema mit dieser Brille. Ja. Das finde ich ganz interessant. Damit kommen wir zu dem Thema Bezirke. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt auch als Finanzsenator für die Bezirke zuständig.
Wieder, genau. Wieder, war das schon mal? Ja, genau. Und, zwischenzeitlich. Mit kurzer Unterbrechung nicht. Aber das heißt, eine Legislaturperiode hatte trotzdem aber immer viel mit den Bezirken zu tun, weil auch da geht es ja doch meistens ums Geld.
Genau. Genau. Gutes Stichwort. Wieder mal. Wir arbeiten ja auch mit den Hamburger Bezirken zusammen, weil Baugenehmigungen und Bauanträge immer noch in den Bezirken laufen. Das sind hoheitliche Verfahren, die dort abgewickelt werden in der Bauprüfabteilung. Und wir erleben das, dass die Bauanträge für uns unerträglich lange dauern und damit auch zu Verzögerungen im Wohnungsbau führen. So ist das einfach. Wir hatten das letztes Mal schon auf einem Podium thematisiert. Also das ist für alle ja sehr frustrierend, weil auf der einen Seite, so nehme ich das wahr, mit diesen Stadtentwicklungsgesellschaften haben sie sehr gute, schnelle Einheiten geschaffen, die Flächenentwicklung, Quartiersentwicklung vorantragen. Und diese Schnellboote, sage ich mal, die treffen dann auf die Verwaltung in den Bezirken und kommen da nicht weiter. Also da ist irgendwie so ein Ungleichgewicht in der Kapazität der Bearbeitung. So nehmen wir das wahr. Hier die Schnellboote, da die noch nicht die Schnellboote, sage ich es mal freundlich. Welche Strategie haben Sie zu dem Thema, dass Hamburg ein bisschen schneller wird in den Genehmigungsprozessen?
Genau, also das ist ein ganz zentraler Punkt, aber da muss man wirklich nochmal ein großes Kompliment an die BSW und an die Bausenatoren machen, die ja mit dem Thema jetzt auch Hamburg-Standard im Wohnungsbau, was können wir tun an Genehmigungserleichterung, mehr Standardisierung, da auch jetzt wirklich einen guten Weg gewiesen hat. Und den müssen wir jetzt einfach ausrollen auf die verschiedenen Planungs- und Genehmigungsbereiche. Und ein Thema, das passt ganz gut, weil ich gerade aus dem Rathaus komme, wo wir über das Thema Bürokratieabbau und welche Strategie machen wir in dieser Wahlperiode dazu auch gerade gesprochen haben. Ein Thema steht im Koalitionsvertrag. Wir müssen da, wo wir als Stadt selber mit öffentlichen Unternehmen bestimmte Realisierungsaufgaben, Planungsaufgaben wahrnehmen, sollte es nicht so sein, dass es nochmal wieder Schema F beim Genehmigungsverfahren gibt. Eine öffentliche Gesellschaft handelt ja sowieso rechtmäßig, das ist ja der Auftrag, sie arbeitet im öffentlichen Interesse. Und wir müssen dazu kommen, dass ein öffentlicher Realisierungsträger und Planungsgesellschaft dann, wenn sie plankonform und ohne Ausnahmen und Befreiung irgendwas anschieben will, sie das entweder sich selbst genehmigt oder es eine Genehmigungsfiktion gibt oder eine einfach nur eine Anzeige, dass der Bezirk einfach einen Stempel draufsetzt, okay, alles regelkonform, fertig. Dann muss natürlich die Gesellschaft die Verantwortung rechtlich dafür tragen. Aber das kann sie ja auch, weil wir als Stadt ja auch eher der Gewährträger für die ganze Veranstaltung sind. Also was für mich da mein Aha-Erlebnis war, als ich bin ja auch für die Springenhof verantwortlich, als die in Wandsbek irgendwo ein Feuerwehrhaus planen und realisieren wollte, was sie exakt gleich in Harburg auch schon mal gebaut hatte. Und dann ging das ganze Genehmigungsverfahren komplett von vorne los. Und das ist doch einfach Unsinn, ist eine Vergeudung von öffentlicher Ressource. Und das Gute ist, wenn wir dieses jetzt, das ist Teil des Koalitionsvertrages, diesen Punkt aufzugreifen, wenn wir letztlich da, immer da, wo die Stadt durch öffentliche Unternehmen plant und baut und sie hält sich an den rechtlichen Rahmen, dass es dann eine Form von Genehmigungsfiktion gibt, das würde die Bezirke schon mal wieder auch erleichtern, weil dann wären in IBA-Gebieten zum Beispiel, wären dann die privaten Vorhaben, da wäre dann mehr Zeitressource in den Bezirken da, weil man sich nicht mit öffentlichen Sachen über Gebühr beschäftigen muss. Also ein Beispiel für eine konkrete Erleichterung.
Das ist aber erst geplant, ne?
Ja, müssen wir jetzt machen, aber wir wollen jetzt alle, das hört also sich der Bund macht den Bauturbo, ja, genau. Und wir machen jetzt den Planungsturbo.
Das finde ich richtig gut. Das hört sich sehr vielversprechend an. Ich bin mal gespannt.
Genau, was im Urschlamm der Verwaltung davon übrig bleibt. Aber wir sind alle top motiviert, das jetzt anzuschieben, ja, weil wir es müssen. Also das ist ja eine Sache, die Bevölkerung akzeptiert es nicht mehr, diese langen Verfahren. Die Wirtschaft akzeptiert es nicht mehr. Und ehrlicherweise, in ein paar Jahren haben wir die Mitarbeiter ja gar nicht mehr, die das alles machen sollen, weil wir einen demografischen Wandel auch in der Verwaltung haben. Also wir sind dazu verdammt, diese Verfahren jetzt abzukürzen.
Dann bleiben Sie hoffentlich noch lange Senator, um Ihr Vorhaben auch noch zu Ende zu führen.
Ja, wir machen es auch im Team.
Wir haben voll auf Ihrer Seite.
Genau, wir haben da auch ein gemeinsames Verständnis. Bürgermeister, Senatoren, Staatsräte, die öffentlichen Gesellschaften, die auch alle genervt sind. Wie häufig diskutiere ich mit der Springenhof und Schulbau Hamburg, für die ich ja nun als Aufsichtsratsvorsitzender verantwortlich bin, wenn die mir sagen, ja, Herr Dressel, können Sie mal bitte bei dem Bezirksamt nachfragen, da liegt der Antrag jetzt irgendwie schon seit x Monaten. Und ich sage, ja, vielleicht können wir es uns vielleicht auch sparen. Und das ist jetzt das, was wir machen müssen.
Ja, also man will ja auch kein Bashing der Bezirke betreiben.
Nein, die
also
machen die das tun, alles nach bestem Wissen machen, und Gewissen.
Genau.
Und es wird auch hier immer darum gehen, dass dann, wenn irgendwas planungsmäßig geändert wird, also wir müssen einen neuen B-Plan machen oder es muss Ausnahmen und Befreiungen geben, dass in solchen Fällen natürlich ist auch Teil von Planungshoheit des Bezirks ist. Aber dann, wenn ein öffentlicher Realisierungsträger plankonform baut, was muss dann noch besprochen werden? Das ist doch eigentlich.
Dann geben wir uns selber den Stempel.
Das wäre, die IWA wird beliehen und dann dürfen Sie den Stempel setzen.
Ja, mache ich gerne. Ja, super. Trage auch voll die Verantwortung. Ja, mache ich gerne.
Dann haben wir doch hier schon mal einen wunderbaren Fortschritt erreicht hier am Tisch.
Super, also das Thema Zeit haben wir gelöst. Jetzt kommen wir nochmal zum Geld. Und zwar, wir bauen ja nicht nur Wohnungen, sondern ganze Quartiere. Und zu den Quartieren gehören eben sehr qualitätsvolle Freiräume. Schöne Parks, schöne Spielplätze, schöne Klimaschutzanpassungen für das immer wärmer werdende Wetter. Und stimmen das natürlich auch immer alles mit den Bezirken an. Da ist es das Management des öffentlichen Raums.
Ja, genau, MR.
Und treffen natürlich da immer auf das Thema, es sieht super aus, aber wir haben kein Budget, ihre anspruchsvollen Planungen zu pflegen, zu managen, zu betreiben. Und letztendlich müssen wir dann unsere Planung wieder zurückentwickeln. Am liebsten würden die, glaube ich, wenn ich das mal überspitzt, nur noch, dass wir Rasen ausrollen, der dreimal im Jahr gemäht wird, weil dann das denn mit den Pflegebudgets übereinpasst. Könnten Sie dafür auch eine Lösung anbieten, die Bezirke für die Pflege der Parks und Freiräume mehr Geld zugestehen?
Genau, darüber sind wir ja mit den Bezirken auch im Gespräch und es geht in der Tat darum, unter welchen wirtschaftlichen Konditionen werden diese Stadtentwicklungsgebiete das in die Regelbewirtschaftung durch die Bezirke übertragen. Da, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende der Überlegung, aber ich glaube, wir werden, also da kann ich noch keine großen Versprechungen machen. Wir werden jetzt ja auch ein bisschen mehr Geld haben für Investitionen durch auch die neuen Bundesmittel, die Möglichkeiten. Aber in der Frage der Regelbudgets ist jetzt nicht im Himmel-Jahr-Markt. Das ist die Lage. Und das heißt noch, also die IBA macht einen tollen Job und alle Planungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften machen einen tollen Job. Aber ich fände es schon auch gut, immer mitzudenken, das ist ja auch im gegenseitigen Erwartungsmanagement auch meistens viel besser, wenn man sozusagen die Frage, kann ich eigentlich das mit einem vertretbaren Budget über den Lebenszyklus einer Immobilie oder einer Parkanlage oder irgendeiner anderen Anlage so bewirtschaften oder brauche ich dafür, damit das fliegt, so und so viel Geld mehr? Ich weiß, dass das jetzt eine kleine Schere im Kopf ist für manche Planerinnen und manche Planer, aber ich glaube, man muss also sicher werden wir an einigen Stellen ein bisschen helfen müssen in den Bezirken, aber an einigen Stellen ist vielleicht auch mal weniger mehr. Das könnte sein. Auch wenn ich die Sachen von der IBA immer ganz toll finde und ja, von der HCH auch. Aber vielleicht ist an einigen Stellen ist manchmal tatsächlich so, dass man das, wenn beide Seiten sich bewegen, dann haben wir da weniger Enttäuschung miteinander.
Okay.
Das ist auch, das geht zum Wesen des Finanzsenators dazu gehört.
Aber Sie kennen die Problematik.
Ich kenne die Problematik total. Wir sprechen darüber auch mit den Bezirken. Aber es kann ja dann nicht sein, dass wir dann nachher für die Hafen City, kann ich das relativ gut beurteilen, dass dann im Ergebnis im Bild steht, die Plätze noch weniger gepflegt werden, damit wir in der Hafen City den Standard der HCH einhalten können. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut im Sinne der Stadtgerechtigkeit.
Nee, das stimmt.
Also wir müssen da wie immer einen Ausgleich finden.
Okay. Das machen wir ja auch in unserer Planung schon. Wir gehen immer auf die Bezirke zu. Wir haben jetzt das Thema Baugenehmigungen, Freiräume und jetzt Grund und Boden ist ja auch Ihr Geschäft. Kommen wir zu dem Konzept, öffentliche Grundstücke werden nur noch im Erbbaurecht vergeben. Wie konsequent bleiben Sie bei dieser Regelung?
Also wir haben uns dazu ja mit einer Volksinitiative verständigt, die ja gesagt hat, es darf überhaupt nie eigentlich mehr eine Vergabe im Eigentum geben, sondern nur noch Erbbaurecht und sehr, sehr hohe Hürden für Ausnahmen. Wir haben jetzt einen Ausnahmekatalog ja gemacht, auch mit der Initiative vereinbart. Da bin ich auch dafür, keine Regel ohne Ausnahme und die Ausnahmen sind auch ernst gemeint. Das heißt, das muss man umsetzen und man wird sicherlich in den Stadtentwicklungsgebieten so ein bisschen so ein Feintuning haben. Wir haben öffentlich geförderte Mietwohnung, frei finanzierte Mietwohnung und dann haben wir einen Eigentumsanteil. Und Eigentumswohnung im Erbbaurecht ist ein Bürokratiemonster, weil wegen WEG und so weiter, also alles ganz kompliziert. Das heißt, eine Lösung könnte sein, dass man sagt, den Eigentumsanteil nachher, der beim Endkunden in der Eigentumswohnung ankommt, da würde man in der Primärvergabe auch Eigentum machen, weil es eben im Erbbaurecht Eigentumswohnungen schwierig sind und die anderen Bereiche im Erbbaurecht. Das im Moment weiß ich ja, dass Eigentumswohnungen auch jetzt in der Vermarktung nicht gerade so richtig super laufen. Wird vielleicht auch wieder besser. Und es ist ja früher so gewesen, bevor die Baupreise so explodiert sind, dass es immer ein Stück Quersubventionierung auch gab zwischen dem Eigentumssegment ins Mietwohnungssegment. Das ist meine Hoffnung, dass das auch in den nächsten Jahren wieder gelingen kann. Das heißt, wir wollen gute Lösungen und ein bisschen, also Primat des Erbbaurechts, aber an der Stelle eben, wo es auch geht und passt, zum Beispiel bei den Eigentumswohnungen, auch Eigentumsanteile. Und das, glaube ich, ist dann ein gute Mixtur.
Also der Ausnahmekatalog sind die Grundstücke, die verkauft werden, um dort Eigentum zu realisieren.
Genau, das wäre zum Beispiel.
Wie viel auch, Prozent sind das?
Ja, das also im Prinzip folgt das ja so ein bisschen dem Drittelmix und das muss man sich jetzt Projekt für Projekt angucken. Es gibt ja auch mal Fälle, wo der Wunsch der Politik ist, dass wir noch mehr öffentlich gefördert machen und noch mehr Mietwohnungsanteil und dann ist der Eigentumsanteil kleiner und dann ist es auch mal ein bisschen anders. Insofern muss man sich das Projekt für Projekt angucken. Aber ich glaube, wir kommen da zu guten Lösungen und man muss auch nochmal sagen, das Erbbaurecht ist attraktiver, als manche in der Wohnungswirtschaft denken. Also meine Bitte wäre für alle, die aus der Wohnungswirtschaft diesen Podcast hören, auch wirklich nochmal sich nicht vom Lustprinzip leiten zu lassen, was das Thema Erbbaurecht angeht, sondern einfach es kühl zu rechnen und zu kalkulieren. Und ich sage auch hier jedem Bauträger, der hier zuhört, wer sagt, das kriege ich nicht gerechnet und ich kriege da keine schwarze Null und oder eine angemessene Projektrendite, die ich über die gesamte Finanzierungszeit benötige, um das vernünftig abbilden zu können, der kann gerne zu mir kommen und dann setzen wir uns hin mit dem LIG, gucken uns die Kalkulation an, ob alles entsprechend berücksichtigt ist. Unsere Vermutung ist nämlich, es geht auf durch die lange Laufzeit.
Aber wieso sagen Sie Vermutung?
Also es ist mehr als eine Vermutung, es ist eine plausibilisierte und auch schon durch viele Beispiele auch ja schon gehärtete Tatsache, dass das mit dem Erbbaurecht funktioniert, wegen der langen Laufzeit, wegen der Verlängerungsoption, wegen der verbesserten Erbbaurechtsverträge, wegen der Frage, wie wir das im Grundbuch abbilden, weil wir 1,3% Erbbauzins haben. Und wenn man das dann über ratierlichen Erbbauzins abbildet, dann hat man ja Grundstückskosten null, wenn man mit dem Projekt startet, weil man nur diese 1,3% abbilden muss. Also es gibt einfach viele, viele, viele Vorteile und deshalb meine Bitte an die Wohnungswirtschaft, die noch zweifelnd und an einigen Stellen auch ablehnend ist. Ich kenne solche Zitate von einem geschätzten Vertreter von VNW, der sagt, das ist Erbbaurecht, ist wie Fußpilz. Und da würde ich sagen, das müsste man vielleicht mal überdenken. Und wir sollten alle so vernünftig damit umgehen, dass wir wieder den Wohnungsbaumotor wieder richtig zum Laufen bekommen.
Ja, das würde uns auch sehr helfen als IBA, weil wir ja so viele Grundstücke Ende 29 auf den Markt bringen, dass wir einfach auch Genossenschaften, Investoren, alle möglichen benötigen, die im Erbbaurecht bei uns bauen. Sonst haben wir ganz viele Grundstücke auf dem Markt und die Nachfrage ist nicht da, weil der Anteil des Eigentums wird ja nicht so groß sein, weil ja, es nicht im Sinne des Senats ist. Also Sie müssten vielleicht.
Also es gibt wirklich tolle Beispiele, die Mietergenossenschaft Farmsen.
Ja.
Wirklich keine besonders kapitalkräftige Genossenschaft. Die hat es geschafft, tipptopp Projektentwicklung, Gebäudeentwicklung im Erbbaurecht zu stemmen. Es gibt auch welche, die nicht Genossenschaften sind, sondern im BFW Mitglied sind, die es auch hinbekommen haben. Vielleicht einfach mal lernen von den Projektentwicklern, die gezeigt haben, es geht und es bringt niemanden um. Und es ist auch okay, wenn dann viel, also natürlich verstehe ich jede Genossenschaft zu sagen, ich habe es lieber in der eigenen Bilanz vollständig. Aber das sagen wir eben als Stadt auch und das ist der Wunsch, wenn man jetzt hier mal draußen auf der Straße eine Umfrage macht, wird auch bitte verkauft als Stadt nicht mehr so viel, sondern im Gegenteil guckt eigentlich, dass ihr die städtischen Flächen und Gebäude zusammenhaltet und aus dieser Warte heraus machen wir das auch. Und ich glaube, in allen Metropolen dieser Welt, die irgendwie mit diesen Sachen zu tun haben, geht der Trend in die Richtung. Und ehrlicherweise sehr kapitalistische Metropolen dieser Welt, London, New York, Amsterdam und so weiter, haben das seit Jahrhunderten mit dem Land Lease. Da funktioniert das auch. Und da sind also Skyscraper in New York sind auf Erbbaurecht gebaut und wurden auch finanziert. Also insofern ist es in der Tat nicht plausibel, wenn dann eine Genossenschaft sagt, also das kriege ich gar nicht hin.
Ja, aber Sie können ja jetzt auch nicht jede Genossenschaft hier einzeln beatmen. Nee, Sie müssen vielleicht mal irgendwie...
Wir bieten es einfach an, weil ich sage es nämlich in jedem, nicht nur hier bei Ihnen im Podcast, sondern auch in jeder Runde mit den Genossenschaften, kommt gerne her und zeigt uns den Business Case, wenn er nicht aufgeht. Bisher ist nämlich noch keiner mit einer Excel-Tabelle bei mir hier angekommen und hat gesagt, Herr Dressel, das geht nicht. Das ist nämlich das Thema Faktencheck und den biete ich jetzt gerne an und mal gucken, wie viele davon Gebrauch machen.
Lohnt sich also immer,
diesen Podcast zu hören.
Ja, vielen Dank. Also das Thema Erbbaurecht, da beschäftigen wir uns ja auch sehr viel mit und überlegen, was das für uns bedeutet, wie wir damit umgehen, wie wir vermarkten. Das schlägt ja komplett einmal durch bei uns, aber das passt auch zu Ihrer anderen Strategie, nämlich was man ja merkt in der Stadt, Sie als Finanzsenator betreiben ja eine sehr aktive Liegenschaftspolitik. Also 11 Kaufverfahren, 21 Vorkaufsrechte haben Sie wahrgenommen, Sie haben den Altonaer Bahnhof gekauft, Freudenberger Areal haben Sie gekauft, das Vivo.
Mit guter Vorarbeit und Unterstützung auch der IBA.
Ja, also genau.
Insofern super.
Das Vivo, das ist das ehemalige Einkaufszentrum in Altona und Naturschutzflächen in Bergedorf und so weiter. Die Liste ist lang. Welche langfristige Strategie verfolgen Sie eigentlich damit? Einfach nur haben? Nee, oder also, ist es auch strategisch Infrastruktur, Naturschutz?
Ja, also das will ich auch einmal sagen, weil natürlich dann manche Kritiker sagen jetzt irgendwie, wird alles gekauft, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wir haben natürlich Vorkaufsrechtssituationen und dann jetzt zum Beispiel Karstadt Harburg haben wir konkret vor Spekulation gerettet. Um mal ein Beispiel zu sagen, weil wir da wirklich Anhaltspunkte haben, dass da irgendjemand Schindluder treiben will mit dem Objekt. Und solche Beispiele gibt es immer und dann muss man auch zuschlagen. Dann gibt es Fälle von Flächenbevorratung. Das sind dann gerade jetzt Außengebietsflächen, um zum Beispiel Oberbillwerder und anderes möglich zu machen, wir ja Ausgleichsflächen benötigen. Das heißt, die werden gar nicht direkt bebaut, sondern die bleiben im Portfolio und können dann naturnah so aufgewertet werden, dass sie als Ausgleich zum Beispiel für Oberbillwerder funktionieren. Das ist also auch der Fall. Dann natürlich Verkehrsflächen. Dann haben wir aber auch Fälle gehabt, wie jetzt zum Beispiel hier die ehemalige HSH Nordbankzentrale in der Innenstadt, also das Gebäude am Gerhard-Hauptmann-Platz, haben wir auch aus der Insolvenz, der Benko-Insolvenz heraus das Ding erworben, sogar unter Verkehrswert, weil wir da das Haus der digitalen Welt entwickeln wollen. Also es ist eine Schlüsselimmobilie und das passt vielleicht sozusagen zu dem Vorkaufsrecht in Harburg, wo wir wissen, wenn wir das gut entwickeln, erzielt das einen Benefit für den gesamten Harburger Kern. Und hier in der Mönckebergstraße wissen wir, wenn wir da das Haus der digitalen Welt entwickeln, wird das einen positiven Beitrag für die Innenstadtentwicklung leisten. Das heißt, es geht schon immer darum, ist der Ultima Ratio-Fall gegeben? Das heißt, dass wir sagen, das können wir nur selbst gut machen. Ist es wirtschaftlich machbar und vertretbar? Und haben wir dann ein zwingendes öffentliches Interesse? Das sind eigentlich sozusagen die drei Prüfkriterien. Und insofern, wenn ich einen anderen Weg finde, also dann machen wir meistens auch eine Abwendungsvereinbarung, dass dann die privaten Verfügungsberechtigten auch so handeln, wie sie sollen und idealerweise dann auch wollen, dann muss ich nicht kaufen. Also kaufen ist kein Selbstzweck dabei. So ist ungefähr die Schrittfolge.
Ich finde das sehr gut, also weil dadurch Hamburg auch irgendwie ein sehr kräftiger, mutiger Stadtstaat ist und auch handlungsfähig ist.
Aber was mir wichtig ist, nochmal zu betonen, dass
ja,
jetzt nicht danach,
nicht
dass dann sich die Genossenschaften nicht beim Erbbaurecht melden, aber ganz viele, die sagen, oh, Interessel, ich habe hier noch 5 Objekte, die Sie bitte mal aufkaufen sollten. Uns ist schon immer wichtig, dass dann nachher auch ein Business Case entstehen kann, denn es muss sich ja irgendeine Form von Stadtrendite und einer wirtschaftlichen Möglichkeit, mit dem Objekt umzugehen, muss dann auch gegeben sein, weil sonst ist es natürlich ein Fass ohne Boden, wenn man überall alles erwirbt. Das ist, was da sind, die Ideen und Wünsche, meistens viel mehr als die wirtschaftlichen Umgehensweisen.
Okay, also Sie haben ganz viele Wünsche auf dem Tisch und entscheiden ja, strategisch auch, wirtschaftlich, was
man sozusagen muss dann zu wirtschaftlich tragfähigen Perspektiven. Ja. Und das fehlt dann manchmal nach dem Motto, das haben wir doch jetzt gekauft und jetzt, wenn es die Stadt hat, kostet es ja irgendwie nichts. So geht natürlich keine Rechnung auf. Nee. Und dann werden wir schon pleite. Das ist wie mit den Haushaltsvoranschlägen aller Behörden, die, wenn ich alle genehmige, wären wir schon pleite. Insofern muss es immer auch wirtschaftlich aufgehen.
Ja, das sind Strategien auf beiden Seiten, ne?
Genau.
Unterwegs. Gut, jetzt haben wir unsere Hausaufgaben einfach mal durchgesprochen und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was Sie für Sie persönlich irgendwie so wichtig ist, wenn Sie ein Wunschprojekt im Bereich Städtebau, Stadtentwicklung für Hamburg hätten und wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt und Sie rein visionär denken, was wäre für Sie da an erster Stelle?
Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, so ganz kann ich mich jetzt von dem Thema, dass es irgendwie machbar sein muss, nicht befreien. Das ist da auf der Fessel komme ich irgendwie nicht raus. Also ich finde schon die Chance, dass wir jetzt bei Olympia nochmal mitspielen können. Das finde ich tatsächlich jetzt für die Stadtentwicklung schon eine ganz herausragende Chance. Ne? Wir haben 2015, das Hinspiel ist gegen uns ausgegangen, aber jetzt gibt's das Rückspiel. So, und deshalb wäre ich sehr froh, wenn auch gerade diejenigen, die die spannende Stadtentwicklung im Kopf haben, jetzt sich doch einen Ruck geben, am 31. Mai 2026 diesmal mit Ja zu stimmen. Wir werden natürlich einen Schub haben, nochmal für die Science City, das auch nochmal auf diesen Bedarf hin auszujustieren. Wir werden eine Chance haben, dem Sportteil im Volkspark nochmal sozusagen anders zu entwickeln. Wir werden eine Chance haben, ganz viele Sportanlagen in der Stadt nochmal auf diesen Bedarf hin noch barrierefreier zu machen, noch moderner zu machen. Das wäre so ein Traum, dass wir nicht nur bei diesem Wettbewerb dabei sind und irgendwann rausfliegen, sondern dass wir vielleicht doch bei Olympia 2040 es aufs Treppchen schaffen und vielleicht den Zuschlag bekommen. Das fände ich schon ganz schön toll. Also ich war wirklich geflasht von den Olympischen Spielen in Paris. Die haben die Stadt perfekt inszeniert. Wir haben jetzt keinen Eiffelturm. Und manch andere Sachen sind vielleicht auch ein bisschen anders, aber wir haben trotzdem die Chance und diese Geschichte mit der, dass wir die Binnenalster als offene Bühne für Olympia verwenden, finde ich eine spektakuläre Idee in dieser Bewerbung. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass diesmal Hamburg da weiterkommt und es nicht an uns selbst scheitert, sondern dass die Hamburgerinnen und Hamburger am nächsten Mai einmal mit Ja stimmen.
Wir müssen erstmal die Hamburger Ja sagen, dann müssen wir in Deutschland.
Ja, aber das ist ja, das Blöde ist ja letztes Mal, dass es sozusagen an uns selbst gescheitert ist. Ja. Einige sich auch zu sicher waren, dass das alles schon eh gelaufen ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt ein paar richtige Konsequenzen draus gezogen für dieses Bewerbungsverfahren. Und ich finde es weiter sehr eine wirklich eine spektakuläre Perspektive. Helfen wir auch alle mit. Und da müssen aber jetzt auch ein paar Leute aus der Stadt mithelfen, damit es klappt.
Machen wir gerne. Super. Auch als
ohne
IBA.
Ohne die IBA geht's nicht.
Machen wir als IBA natürlich auch gerne mit. Wir finden es ja auch gut und sehen auch die Chancen in diesem Thema. Also das ist Ihr visionärer Blick und das würden Sie sich wünschen. Das ist ja schon weit in die Zukunft gedacht. Das findet ja jetzt nicht übermorgen statt.
Aber heißt es immer so schön, wer zu den Sternen greifen will, muss erstmal eine Bodenstation bauen. Das ist ein Satz.
Wer hat das eigentlich gesagt?
Weiß ich nicht, aber es ist aus der Olympiakampagne 2015 war das so ein schöner Satz. Und den finde ich überhaupt eigentlich gut. Und insofern fangen wir mal mit der Bodenstation an.
Ja, das finde ich auch gut. Die Bodenstation, das ist ja meine Ideen für die Binnenalster. Ich frage ja jeden Podcast-Gast, ob die nicht, also es geht häufig um Innenstadt, es geht um, was machen wir in der Innenstadt, warum man eigentlich nicht in der Binnenalster diese Chance, die Hamburg ja da hat, dieses viele Wasser, was wir ja haben, nicht mal aktiv nutzen und auch einfach mal schwimmen gehen können.
Genau,
da sagen
das
sie
Thema
immer
Baden,
alle irgendwie. Ja, können
also
Sie
wenn
ja,
in der Seine das Baden ja ermöglicht, wenn das Baden in der Seine möglich ist, dann werden wir das in der Alster auch schaffen.
Ja, genau. Ja,
das haben wir das auch schon mal festgehalten.
Auch, da finden ja sowieso schon alle Wettbewerbe statt. Kann also auch nicht so schwer sein. Okay, letzte Frage in unserem Podcast. Wir haben gerade Ihre Wünsche, Ihre Visionen nochmal uns angehört. Sie sind ja aber auch nicht nur Finanzsenator, Sie sind ja auch ein Bürger unserer Stadt. Und was nervt Sie denn manchmal als Bürger dieser Stadt?
Ja, könnte ich natürlich jetzt einfach machen mit den Baustellen und so. Ja, das wird sich jetzt Agnes Tjax freuen, dass ich das sage. Wobei wir auch da, also wenn mich mal was nervt, dann überlege ich eigentlich immer gleich auch als Politiker und Senator, was können wir selber dazu beitragen, es besser zu machen. Am Thema Baustellen sind wir ja auch konkret dabei, jetzt mit einer Tiefbaudrucksache die verschiedenen Beteiligten nochmal zueinander zu bringen. Ich finde, dass man, wenn jetzt am Wochenende auch irgendwie zweimal am Hauptbahnhof, der völlig überlastet ist, was wir, glaube ich, als Reisende jeden Tag merken. Also das Thema, wie können wir unsere Fernverkehrssituation auch nochmal entzerren. Und natürlich würde ich mir sehr wünschen, dass auch das Thema Mobilität, dass wir vielleicht manchmal etwas mehr auch Anschluss an internationale Verbindungen, also mal wieder der Direktflug nach New York, wäre für diese Stadt und für die Sichtbarkeit dieser Stadt auch etwas, was positiv ins Gewicht fallen würde. Ist zwar schön, dass wir direkt nach Dubai und Doha fliegen können von Hamburg, aber...
Aber wir könnten mal nach New York fliegen, das gab's schon mal.
Ja, eben, genau. Vielleicht kann da ja ein Flieger made in Hamburg, der A321 XLR, ein Beitrag dazu sein, dass es auch plötzlich sich wieder rechnet für Airlines von Hamburg direkt über den großen Teich nach Westen zu fliegen.
Also Sie sind genervt von der Infrastruktur, die einem hier und da mal auf die Füße fällt.
Ja, aber ehrlicherweise ist es natürlich eigentlich ein total positives Signal, weil es ja zeigt, wir investieren. Und wir investieren wirklich jetzt wie die Weltmeister und das hat halt Folgen. Und dafür müssen wir natürlich immer wieder werben und für Akzeptanz sorgen und auch erklären, warum ist das so. Insofern ist, wenn mich was nervt, meistens denke ich dann immer, was müssen wir dann besser erklären? Weil wenn es mich nervt, nervt es vermutlich auch andere. Insofern muss man dann ein bisschen mehr Erklärarbeit leisten.
Welches Projekt macht Sie glücklich?
Also ich freue mich total auf das Digital Art Museum in der Hafen City. Das habe ich ja selber auch mit vorangebracht, dass das jetzt im nächsten Jahr eröffnet wird. Und ich habe mir das jetzt gerade in Tokio, das Original, das Vorbildprojekt angeguckt. Das wird eine ganz spektakuläre Geschichte im Keller unter einem Studierendenwohnheim in der Hafen City, im östlichen Teil der Hafen City. Das wird richtig toll.
Im Keller?
Ja, ja,
also
das muss
nicht
im
so
Keller.
Nicht
das
so
wird
groß.
Riesig. Ich schlage mal für den Podcast Lars Hinrichs, den Erfinder für dieses Ding in Hamburg vor. Das ist richtig super. Da können die Hamburger und Hamburger sich drauf freuen.
Wann denn?
Im nächsten Spätsommer geht das in Betrieb. Ja, das
da
ist die ganze,
schon, ach so,
die ganze Zeit im Bau. Wir haben schon Lichtfest gefeiert.
Ist es irgendwie an mir vorbeigegangen?
Also es lohnt sich.
Okay, da hören wir mal genauer hin. Also wir sind am Ende, Herr Dressel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war ein wie immer sehr interessantes Gespräch.
Ich fand es auch wunderbar,
hier oben
den
mitreden.
Blick zu schweifen zu lassen über die vielen tollen Sachen, die Sie machen und die IBA macht und die wir alle zusammen voranbringen und wünschen Ihnen viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dankeschön. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.